Liebe Gemeinde, heute ist der 11. Sonntag nach Trinitatis. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Musikgottesdienst am heutigen Sonntag. Besonders begrüßen möchte ich die Sopranistin Rachel Maas und an der Orgel Alexander Grün, den wir schon einige Mal hier im Gottesdienst hatten und der für die Arrangements gesorgt hat heute. Wir denken heute auch an zwei Verstorbene und wollen ihre Angehörige in unser Gebet einschließen. Herr Erwin Esselborn aus Wiesbaden und Frau Rosemarie Morsche aus Eltville. Der Wochenspruch für den heutigen Sonntag lautet: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mit Jesus ist das Licht in die Welt gekommen. Immer wieder haben die Menschen staunend erkannt, wie Simeon. Der alten Verheißung traute er mit den eigenen Augen, durfte er den Retter sehen. Alt ist er geworden und grau, doch seine Augen sind jung und leuchten in die Ferne gerichtet. Du spinnst, sagen die einen, hör doch auf, es wird sich nichts ändern. Freunde haben sich kopfschüttelnd abgewandt, andere sind verbittert gestorben. Leise, geduldig, wartend und weiter vertraut er auf Gott, der sein Volk nicht vergisst. Jahr um Jahr, Tag um Tag. Als er das Kind in den Armen hält, öffnet er die Augen in plötzlichem Erkennen. Er hat nicht vergeblich gewartet. Auch wenn dieses Kleine schwach ist und verfolgt wird. Simeon singt: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen.
Des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen.
Ich danke dir von Herzen, hast du mich in dieser Nacht vor Gefangensnot und Schmerzen hast behütet und des bösen Feindes List, mein nicht mächtig worden ist. Einen Engel zu mir sende, Ruhe des bösen Feindes Macht. List und Arm. Schlag von mir wende und mich halt in guter Acht, dir auch endlich mich so ruh.
Gottes ewige Güte ist der Psalm für diesen Sonntag überschrieben. Hören wir Verse aus dem 175. Psalm, dazwischen hören wir den Choral Groß ist der Herr von Karl Philipp Emanuel Bach. Ich will dich erheben, Gott, du mein König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben, und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
Groß ist der Herr von seiner Macht, erzählen Himmel, Erd und Meere. Ihn preist die Sterne volle Nacht, die Sonne und alle Sonnenheere.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Ihn rühmt die blühende Natur, ihr Schmuck und ihre Früchtemenge, die weite Ehrenreiche Flur. Sind seine Allmacht Lobgesänge. Groß ist der Herr.
Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.
Beten wir mit den Worten von Martin Luther, Luthers Morgensegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, hast du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet. Und bitte dich, du wolltest mich diesen Tag auch behüten, vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das gilt auch für die Großen in der Bibel wie König David. Nachdem er große Schuld auf sich geladen hatte, kam der Prophet Nathan zu ihm. Was er ihm zu sagen hatte, steht im 12. Kapitel des 2. Samuel-Buchs. Ich bitte Sie, zur Schriftlesung aufzustehen. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in der Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viel Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es ihm groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist Kind des Todes, der das getan hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was war da eigentlich geschehen, dass der Prophet Nathan zu David kommt und so hart mit ihm ins Gericht geht? David ist doch ein strahlender Held. Wir kennen seinen Aufstieg vom Hirtenjungen zum König. Er war der Jüngste, der Kleinste von seinen Brüdern. Aber er wurde von Gott erwählt, weil der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Übrigens immer ein beliebter Konfirmationsspruch. Im Kampf mit Goliath, da zeigt er auch, dass Kleine zu Großem fähig sind. Die Bibel kennt nicht viele Helden, die ihm gleichen. Nicht nur als großer König, der das Volk Israel zur Großmacht ausbaute, so wie es vorher und nachher nie mehr gewesen ist. Er wurde ja zur symbolischen Gestalt der Zukunftshoffnung. Aus seinem Geschlecht sollte dereinst der hervorgehen, der das Volk Israel erlösen wird. Aber auch dieser strahlende Held blieb nicht verschont vor dem Hochmut, davor, sich das, was Gott ihm anvertraut hat, ihm geschenkt hat, sich das selber als Verdienst zuzurechnen. Also, was war geschehen? Ich will es Ihnen mal erzählen. Es war eines Abends, Davids Soldaten waren im Krieg, da geschah es, dass er in der Abendkühle auf das Dach seines Palastes stieg. Und er sah über die Stadt, die vor ihm lag, und sein Blick fiel auf eine Frau, die sich dort gewaschen hat. Und dann heißt es in der Bibel, und die Frau war von schöner Gestalt. Sie ahnen, wie es weitergeht. Er ruft seine Diener, lässt sie herausfinden, wer das ist. Aha, Bathseba heißt sie und ist die Ehefrau des Uria. Das ist einer von seinen Soldaten, die gerade für ihn im Feld stehen. David selbst hatte nicht nur eine Frau, er hatte, wie das damals üblich war im Orient, einen ganzen Harem. Er ist längst nicht mehr der bescheidene Hirtenjunge. Er ist jetzt ein König geworden, der sich nimmt, was er begehrt. Von dieser Frau hören wir übrigens nichts, was sie dazu sagt. Nur, dass sie dann zu ihm geführt wird. Nicht, ob sie sich ihm gerne fügte oder nur widerwillig oder ob er gar Gewalt brauchte. Das sind Fragen, die die Bibel an dieser Stelle nicht stellt. Jedenfalls schickt er sie dann zurück und hätte sie wohl auch bald wieder vergessen. Aber dann kam von ihr die Nachricht: Ich bin schwanger geworden.
sollte David nun tun? Jetzt würde alles rauskommen. Das kann ein König sich auch nicht leisten. Schon gar keiner, der sich auf Gottes Erwählung beruft. Alle Welt würde von dem Ehebruch erfahren, denn Bathsebas Mann, der Uria, der konnte nun nicht der Vater sein. Der war ja im Krieg für seinen König. Und irgendjemand bekommt ja immer etwas mit, vielleicht irgendein geschwätziger Diener. Was sollte also David tun? Er ersinnt zuerst eine List. Er will dem gehörnten Ehemann das Kind einfach unterschieben, dann wird niemand was merken. So gewährt er ihm Urlaub von der Front. Das hat er sich schlau ausgedacht. Ein wenig Sonderurlaub für den Soldaten, der sich doch gewiss nach seiner Frau sehnen wird nach so langer Zeit im Feld. Aber er hatte nicht mit der Ehrbarkeit dieser Soldaten gerechnet. Das ist ja oft so. Die, die leichtfertig die Ehre von anderen verletzen, die denken, das machen alle so und rechnen gar nicht damit, dass andere die Ehre hochhalten. Uria aber ging nicht nach Hause zu seiner Frau, sondern er legte sich für alle sichtbar vor die Tür des Palastes und machte sich dort sein Nachtlager. Wie könnte ich nach Hause gehen und mich an meiner Frau freuen, wenn meine Kameraden in der Schlacht ihr Leben aufs Spiel setzen? Das werde ich niemals tun, sagte er, als David fragte. Nun ist Davids List also gescheitert. Was soll er tun? Die Schuld eingestehen? Mit dieser Schande leben? In Kauf nehmen, dass sein eigenes Volk ihn verachten wird? Vielleicht hat er sich, wie das viele in der Situation dann tun, eingeredet, die Staatsräson mache es erforderlich, seinen Fehler zu vertuschen. Das ist ja auch eine der Verführungen von Macht, dass man seinen eigenen Vorteil, seine eigenen Interessen für die des Gemeinwesens hält. Und so fasst er einen Beschluss, der seine eigene Ehre retten soll. Als Uria zurück zu den Soldaten ging, da gab David ihm einen Brief mit, den er beim Hauptmann abgeben sollte. Wir können uns vorstellen, wie der Hauptmann erschrak, als er das las. Diesen Uria, der dir den Brief bringt, den stellt vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, stand da. Und dann zieht ihr anderen euch zurück hinter ihn, damit er erschlagen wird. Und so wurde es gemacht und Uria fiel auf Befehl des Königs. Sein schrecklicher Plan war aufgegangen. Und dann nahm David die Witwe in sein Harem auf und sie gebar einen Sohn, scheinbar in allen Ehren, wenn man jetzt nicht so genau nachrechnet. So war David davongekommen. Mit List hat er es nicht geschafft. Also hat er es mit Gewalt getan. Ich frage mich manchmal, wie er mit dieser Schuld umgegangen sein wird, ob sie ihn verfolgt hat. Hat er sich geschämt, wenn er seine neue Frau ansah und sah, wie das Kind in ihr heranwuchs? Hat er dann an den toten Ehemann gedacht? Oder hat er es mit der Zeit einfach vergessen? Er war so weit weg von dem kleinen Hirtenjunge, der er einmal war. Er hat auch in seinem Leben schon mehr als einen Mann eigenhändig getötet. Mit Skrupeln wäre er nicht so weit gekommen, König zu werden. Seine Ehre war gerettet, dafür nahm er vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen in Kauf. Aber seine Tat war nicht vergessen, jedenfalls nicht bei Gott. Und der sandte nun Nathan. Nicht mit einer polternden Strafrede kommt er zu David, sondern auch mit einer List. Er erzählt die Geschichte, die wir eben gehört haben, von dem geizigen Reichen, der alles hat. Aber so geizig ist, dass er nichts von seinem eigenen Besitz aufwenden will für seinen Gast und deshalb dem armen Nachbarn das einzige Schaf raubt, das dieser liebt wie ein eigenes Kind. Und wenn David sich über diese ruchlose Tat empört, dann wissen wir, wenn wir das hören schon, er urteilt nicht über einen anderen, sondern über sich selbst. In seiner Verblendung kommt David gar nicht dazu, eine Parallele zwischen sich und diesem reichen Mann zu ziehen und fühlt sich im Recht und sagt, der hat die Höchststrafe verdient, sogar den Tod, was für ein gestohlenes Schaf vielleicht etwas übertrieben ist. Bis dann Nathan sagt, Du bist der Mann. Und er kündigt ihm das harte Gericht Gottes an. Sein Ende. Sein Ende als König und vor allem als einer, der sich in Gottes Gunst gesonnt hat. Offenbar zu sehr darin gesonnt hat. Und doch ist es dann nicht das Ende der Geschichte. David wird nicht ausgelöscht, aber seine Hochmut straft er hart. Denn dieses Kind, das Bathseba dann zur Welt bringen wird, das wird sterben. Auch wenn David noch so sehr fastet und um sein Leben bittet. Manchmal ist es ja so im Leben, eine Schuld gebiert eine neue Schuld. Eine falsche Tat zwingt uns zur nächsten. Es scheint uns ja so grausam, dass in dieser Geschichte für die Schuld des Vaters ein unschuldiges Kind sterben muss. Aber ist es nicht im Leben manchmal so, dass unsere Schuld eben nicht nur auf unsere eigenen Kosten geht? Wir ziehen andere hinein und die müssen manchmal eben auch einen harten Preis dafür bezahlen, was wir angerichtet haben. Liebe Gemeinde, die Vorbilder im Glauben, die die Bibel uns anbietet, das sind eben keine strahlenden Helden. Es sind immer Menschen, die schuldig werden. So wie Petrus, der seinen Herrn verleugnet. Oder eben so wie David, dem sein Aufstieg zu Kopf gestiegen ist, sodass er meint, er ist doch Gott keine Rechenschaft mehr schuldig, er ist doch jetzt hier der mächtigste Mann. Das sind die Vorbilder, die die Bibel uns bietet. Menschen, die schuldig werden, die versagen, die im richtigen Augenblick nicht das Richtige zu tun wissen. Und darum sind es eigentlich gute Vorbilder, mit denen wir etwas anfangen können. Denn so gebrochen, wie sie sind, sind wir in unserem Leben ja auch. Strahlende Helden, die keine Fehler begehen, was würden die uns nützen? Die würden uns höchstens zeigen, was uns alles fehlt. Sie wären falsche Vorbilder, die uns auf falsche Wege führen würden. Und darum sind es gerade die Größten, König David, Petrus, viele andere, die das in der Bibel bitter lernen müssen, dass sie eben sich nichts einbilden können, sondern auf Gottes Gnade angewiesen sind. Du bist der Mann, sagt Nathan zu David. Du bist der, der versagt hat, der schuldig geworden ist. Und auch wenn du der große König David bist, du bist nicht mehr als ein Mensch. Du dachtest, du könntest das irgendwie so unter der Hand regeln. Du könntest deine Schuld aus der Welt schaffen und damit sei sie aus der Welt. Aber das ist sie nicht. Wenn sie einmal in die Welt kommt, dann verschwindet sie nicht einfach. Du kannst nur um Vergebung bitten. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man mit einer Schuld, einem falschen Urteil, einer bösen Tat umgehen kann. Durch Schweigen, durch Vertuschen verschwindet sie nicht, nur durch Ehrlichkeit und Vergebung. Und darum ist der einzige Weg für David, Gott um Gnade zu bitten. Denn er ist auf Gnade angewiesen. Wir sind alle auf Gnade angewiesen. Wir leben von Gnade und nicht von unserer Stärke. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Das ist es, was David, wenn überhaupt, für uns zum Vorbild machen kann, dass er seine Schuld doch erkennt und dass er um Gnade bittet. Und dann macht Gott aus dieser Schuld sogar noch etwas Gutes. Denn einige Zeit später wird Bathseba ihm wieder einen Sohn gebären. Und das Kind trägt den Namen Salomo. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Und so wollen wir nun gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Für das Fürbittengebet. Vor Gott denken wir an Erwin Esselborn und an Rosemarie Morsche, die wir beide in dieser Woche in Gottes Hand gelegt haben. Barmherziger Gott, du widerstehst den Hochmütigen, aber den Demütigen gibst du Gnade. Wir bitten dich, dass du uns eine Demut schenkst, die uns nicht erniedrigt, sondern uns erhebt.
Wenn wir uns selbst rechtfertigen wollen, dann erinnere uns daran, du machst uns gerecht. Wenn wir durch große Taten groß sein wollen, lass uns begreifen, deine Liebe macht uns groß. Sage denen, die mit sich selbst nicht gnädig sein können, dass du sie längst angenommen hast. Schenke allen, denen Verantwortung anvertraut ist in der Welt, genug Demut, dass sie nicht sich selbst, sondern den Menschen dienen. Barmherziger Gott, deiner Gnade haben wir auch Erwin Esselborn und Rosemarie Morche anvertraut. Unser Trost ist, dass wir sie bei dir geborgen wissen. Wir bitten für die Angehörigen, dass sie ihr Leben voller Zuversicht weitergehen können. Und alles, was uns weiterhin bewegt, schließen wir in die Worte Jesu Christi ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, alles, was wir Ihnen bekannt zu geben haben, ist mal detailliert im Liedblatt nochmal aufgeführt, aber hier vielleicht kurz zusammengefasst. Nächstes Wochenende sind die Konfirmationen in Kloster Eberbach am Samstag und am Sonntag. Und am Sonntagabend um 18 Uhr gibt es einen besonderen Abendgottesdienst mit unserer Vikarin Frau Prust. Die Kollekte vom letzten Sonntag ergab die Summe von 156,07 €. Allen Gebern herzlichen Dank dafür. Die Kollekte an diesem Sonntag ist für das Frankfurter Diakonissenhaus bestimmt, die wir ihm besonders ans Herz legen möchten. Herzlich danken möchten wir Raphael Maas und Alexander Grün für diesen wunderbaren musikalischen Gottesdienst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal eine andere Form wieder zu hören. Dankeschön dafür.
Herr Gemeinde, nach so viel Singen wollen wir nachher auch noch miteinander singen, gell? Auch wenn es ein bisschen später ist, dann fangen wir mit dem zweiten Gottesdienst ein bisschen später an. Wir treffen uns nachher draußen mit denen, die diesen zweiten Gottesdienst kommen und singen. Geh aus meinem Herzen, suche Freud. Nehmen Sie einfach Ihr Liedblatt mit, da steht der Text ja drin. Und jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.
Oh.